Not wine, water. We'll be here for some time. Girl, where are you from?
Maidenpool, my lord.
And who are the lords of Maidenpool? Remind me.
House Mouton, my lord.
And what is their sigil? A red salmon. I think a Maidenpool girl would remember that. You're a northerner, aren't you? Good. And one more time, where are you from?
Barrowton, my lord. House Dustin. Two crossed long axes beneath a black crown.
And what do they say of Robb Stark in the north?
They call him the Young Wolf.
And?
They say he rides into battle on the back of a giant direwolf. They say he can turn into a wolf himself when he wants. They say he can't be killed.
Do you believe them?
No, my lord. Anyone can be killed.
Fetch that water.
Komfort 335, Mundzwinkern. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 335. Komfort, den ich am heutigen, eigentlich war mir zwischendurch ja schon mal Regen angedroht worden, Freitag, dem 31. August 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir.
It is 10:51.
Jawohl. Und morgen ist MPS. Hence die Intro. Der Titel kommt nebenbei in Teil 3 in Anbetracht der Tatsache, dass da ein gewisser. Schön, dass da ein gewisser Herr Armstrong in den Medien aufgetaucht ist, mal wieder kommt der Titel zustande. Genau. So, das Intro ist aus der 5. Folge der 2. Staffel Game of Thrones, den Anyone Can Be Killed hatten sie nämlich im Trailer und da dachte ich mir, wenn ich den irgendwie in richtig bekommen kann, ohne Musikhinterlegung, wäre mir das sehr recht. Ja, habe ich dann auch hingekriegt. Und da ansonsten gibt es hier allerdings wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Mafia und Space. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der sich eine Terrorecke inklusive Geheimdienst versteckt, ein paar Atommeldungen und mehr. 11 Grad, angeblich foggige. Nö. Cool Greetings. Die 11 Grad, Comfort-Leveln wie 11, es könnten aber auch 10 Grad sein, die dann wie 11 Wind chillen. Fragt mich nicht. Der Wind macht irgendwas zwischen 2 und 7 km/h aus dem North. Oder so. Aber ja, ich bin auch ein bisschen früh. Sowas. Dafür hätte ich dann, jetzt muss ich das richtige Outline aufmachen, hätte ich dann mal ein paar Meldungen, als wir da Stromteuer hätten vom letzten Freitag. Der Strompreis ufert aus, die Verbraucher stöhnen. Die Energieversorger kassieren in diesem Jahr beim Strompreis bis zu 3 Milliarden Euro zu viel von den Verbrauchern. Energieexperte Gunnar Harms hat das in einer Studie für die Bundestagsfraktion der Grünen, jawohl, 7:35 Uhr, in einer Studie für die Bundestagsfraktion der Grünen analysiert. Demnach sind laut Harms die Preise im Stromeinkauf 2011 um bis zu 20% gefallen. Wenn diese Effekte an die Endkunden komplett weitergegeben würden, müsste der Strompreis rund 2 Cent je Kilowattstunde niedriger sein. Umweltminister Umwaldmeier erwartet eine Erhöhung der Strompreise um 5%. Oder anders ausgedrückt, wenn man sich die Preise, die Stromerzeuger für die Erzeugung bekommen, anguckt, dann ist da die ominöse Strompreissteigerung nicht zu sehen. Da ist eher eine Senkung zu sehen. Die ist aber dummerweise nicht bei den Endkunden angekommen. Ja, wo ist die wohl versackt? Zwei Möglichkeiten. Entweder bei den Industriekunden, ja, auch, oder bei den Energieversorgern. Ja, sehr sicher. Genau genommen wahrscheinlich deren Aktionären. Na, aber sie stellen sich jetzt alle hin und tönen rum. Ja, aber hier, seit wir die AKWs abgeschaltet haben, ist der Strom so teuer. Das hat aber nichts damit zu tun. Wenn ihr euch eure Taschen vollhaut mit Geld, da können die AKWs nichts für. Das ist, wie gesagt, eine Meldung vom letzten Freitag. Dann gibt's auch Terror. Da habe ich nochmal das Breiteil hier reingeklebt. Der norwegische Massenmörder Anders Behring Breivik muss für mindestens 21 Jahre ins Gefängnis. Ein Gericht in Oslo verhängt er die Höchststrafe gegen ihn und stellt eine anschließende Sicherheitsverwahrung in Aussicht. Falls Breivik auch nach Ablauf der Haftstrafe als Gefahr für die Gesellschaft eingestuft wird, kann er dem Urteil zufolge weiter gefangen gehalten werden. Wobei, wenn ich das Urteil richtig gesehen habe, dann ist die offizielle Mindeststrafe 10 Jahre. Also vor 2022 braucht er nicht damit rechnen, überhaupt rauszukommen. Und sehr wahrscheinlich wird er die 21 Jahre auf jeden Fall absitzen. Und danach, nun ja, wird mal gucken müssen, ob sie ihn dann noch weiter im Knast halten. Also sie haben quasi das Höchststrafmaß ausgeschöpft, was in Norwegen gesetzlich machbar ist. Sind quasi wirklich bis zum Anschlag gegangen. So, und nachdem dann Breivik gesagt hat, ja, also er würde ja Widerspruch oder so, also Rechtsmittel einlegen, aber dafür müsste er das Gericht akzeptieren und deswegen tut er es dann doch nicht. Und die Staatsanwaltschaft auch gesagt hat, naja, also mehr als Höchststrafe kriegen wir nicht. Gibt es keine Rechtsmittel, werden keine Rechtsmittel eingelegt. Damit wird dieses Urteil dann rechtskräftig. Irgendwann, demnächst. So, genau, dann gab es die Breiaktion. Der zur Höchststrafe verurteilte norwegische Massenmörder Anders Behring Breivik ist nach den Worten seiner Verteidiger nicht erstaunt über den Richterspruch. Er habe gesagt, das Urteil sei keine Überraschung, sagte Breiviks Anwalt Odd Ivar Grohn in einer Gerichtspause der Osloer Tageszeitung VG. Das Osloer Gericht hatte Breivik für zurechnungsfähig erklärt und schickt ihn für 21 Jahre mit Sicherungsverwahrung ins Gefängnis. Breivik hatte es unbedingt vermeiden wollen, als Geisteskranker in der Psychiatrie zu landen. Das heißt, es wäre für den eine schlimmere Strafe gewesen, wenn sie ihn für geisteskrank erklärt hätten. Na, die Gutachten hätten ja beides ermöglicht. Es gab ja sowohl ein Gutachten, der wusste, was er tat, als auch ein Gutachten, nein, er hat nicht mehr alle Latten im Zaun. Oder anders ausgedrückt, da wäre noch was gegangen. Ach Gottchen. Ja, der Podcast-Cluster hat auch einen Twitter-Account. Da ist gerade eine Mail gekommen, wie man an den Twitter-Account auch rankommt. Ja, danke. Tut ja erstmal gar nicht Not. So, dann gab es Empire State Schießerei. Weil nämlich bei einer Schießerei vor dem New Yorker Empire State Building sind nach Medienangaben 2 Menschen getötet und mindestens 8 verletzt worden. Laut CNN und CBS wurde der Täter von der New Yorker Polizei getötet. Das zweite Todesopfer sei eine Frau, die zufällig in eine Schusslinie geraten sei. Teilte die Polizei mit. Es ist CNN zufolge noch nicht klar, ob es sich um eine Touristin handelt. Die Polizei sieht laut CNN zunächst keinen Hinweis dafür, dass es sich bei der Gewalttat um einen Terrorakt handelte. Da kommt dann noch was? Ich meine, da kommt noch was. Im Zweifelsfall da. Ja, da kommt noch was. Dann gab es einen Infozisten, weil nämlich ein Thüringer Bulle-Polizist Zeitungsberichten zufolge verdächtigt wird, Ende der 90er Jahre Dienstgeheimnisse verraten zu haben. An einen Rechtsextremisten aus dem Umfeld der späteren Neonazi-Zelle NSU. Tatsächlich, da kommt eine Erkältung. Ich hoffe mal, dass sie in den 2 Wochen, die ich da noch Zeit habe, auch wieder verschwindet. Das ist äußerst unpraktisch. Aber ja, entsprechende Unterlagen legen ihnen seit wenigen Tagen vor, sagten die Innenexperten der Linksfraktion im Thüringer Landtag, Martina Renner, der Tageszeitung Die Welt. Auch der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung, das steht da so, berichten darüber. Demnach soll der Polizist einen Rechtsextremisten des Thüringer Heimatschutzes vor polizeilichen Maßnahmen gewarnt haben. Das ist jetzt schon der zweite Fall von ein Polizist soll THS-Idioten gewarnt haben. Na, der erste Fall war, wobei das war kein Polizist, das waren ja die Geheimdienste selber, die dann vor den Polizisten gewarnt haben. Den, war es nicht sogar der Thilo Brandt? Es darf einem schon auffallen, also rund um den Thüringer Heimatschutz gab es eine Menge Löcher in der Informationssicherung der Polizei und Geheimdienste. Sind sehr viele Löcher für meinen Geschmack. Dafür, dass da eigentlich überhaupt keine Löcher hätten sein sollen. Und ansonsten ja auch nie was bekannt geworden ist. Ne? Die Geheimdienste haben ansonsten immer dicht gehalten. Und die Polizei, ne, gibt es also jetzt die Meldung, ein Polizist hätte geleckt. Soll das so? Ich bin ja der blöden Meinung, nein. Aber vielleicht bin ich da auch einfach nur ein bisschen auf dem falschen Dampfer. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall, wie kann das? Habe ich mir am Samstag reingeklebt. Dann gab es Neues vom Geheimdienst. Da gab es erstmal den Schar-G-Geheimdienst am Samstag. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Schar, lehnt zusätzliche Befugnisse für den Verfassungsgeheimdienst ab. Eine Reform der Behörde sei zweifellos notwendig, sagte Schar der Süddeutschen Zeitung mit Blick auf die lange Zeit unentdeckten Neonazi-Morde. Allerdings müssten zunächst die Ursachen für das Fehlverhalten aufgeklärt werden. Einige Reformvorschläge aus der Politik seien voreilig, meinte Schar. Dass der Verfassungsgeheimdienst nach seinen Fehlleistungen noch mehr Kompetenzen erhalten solle, leuchte ihm nicht ein. Er bezweifle auch, dass strengere Regeln zum Informationsaustausch neue Pannen bei der Extremismusbekämpfung verhindern würden. Hat er ja recht, aber der Herr Schaar hat sich dummerweise unglaubwürdig gemacht mit seinem Vorratsdatenspeicherung, ist aber schon in Ordnung. Also, mehr Kompetenz hilft nicht. Tatsächlich, da hinten ist das eine, na stimmt nicht, insgesamt sind es drei. Drei Plakate Richtung MPS und das sind die Aufbauplakate. Zum Aufbau da lang. Weil Plakate in der U-Bahn sind mir immer noch null begegnet. Null Komma gar nicht. Ich habe so den dummen Verdacht, es gibt keine Plakate zum MPS. Aber hey. Also Schaar sagt ja, also mehr Kompetenzen, was sollen die bringen? Hat er ja recht. Was sollen mehr Kompetenzen bringen? So, dann gab es Ulbig für Bund. Das Bundesamt für Verfassungsgeheimdienst muss nach Ansicht von Sachsens Innenterror Markus Ulbig künftig stärker als Zentralstelle für die Länder agieren. Bei allen länderübergreifenden Aktivitäten von gewaltbereiten Extremisten habe das Bundesamt klar die Federführung zu übernehmen, sagte der Minister der DPA in Dresden. Dresden, na? Ulbig. Da war doch was. Die haben es mit der Überwachung sowieso schon ein bisschen großzügig, aber ja. Da dürfe es keinen Ermessensspielraum geben. Eine zentrale Führung von V-Leuten durch das Bundesamt sieht Ulbig derzeit allerdings kritisch. Also Hintergrund, dass sie sich da alle in die Presse gekullert haben, ist, dass in der Woche dann auch sich die Innenterroristen mal zusammengesetzt haben und darüber meditiert haben, wie sie denn mit den Pannen beim Geheimdienst umgehen wollen. Weil auch den Innenterroristen aufgefallen ist, dass die Tatsache, dass da Nazis jahrelang mordend durch die Lande ziehen konnten, vielleicht keine gar so geniale Werbung für die Leistungen der Geheimdienste ist. Na, ich meine, auf die Idee hätte man auch vorher schon mal gekommen sein können, aber ja. So, spontan sehe ich hier keine MP Spider. Wahrscheinlich wartet die auch auf die Plakate. Keine Plakate, keine Spinner. Das ist ja logisch. Woher soll die auch wissen, dass sie sich jetzt hier einzufinden hat, wenn da keine Plakate in der Stadt rumhängen? Aber wer weiß, wo die das Jahr über ist. Lalalala. Ein Kurzzug, sagten sie. Da und guckt doch hungrig. Die Innenterroristen haben sich da halt Gedanken drüber gemacht, wie sie denn damit umgehen können, dass offensichtlich 10 Jahre lang die Geheimdienste nicht mitbekommen haben wollen, dass da Nazis morden durch die Lande ziehen. Dass es überhaupt Nazis gibt, die morden. Na, also wer kommt denn auf die Idee, dass die Nazis irgendetwas tun könnten? Es sind doch in Wirklichkeit immer nur die bösen Kommunisten und die Islamisten, die da böse Dinge tun wollen. Däh, ja. Dann gab es die Brüllvormeldung vom Montag. Der Bundesnachrichtengeheimdienst, nein, der Bundesverfassungsgeheimdienst, das war der eine Fehler in der Radionachricht, soll zulasten der Landesämter offenbar neu deutlich mehr Kompetenzen erhalten. Sieht nach Informationen aus Berlin das Reformkonzept vor, das Bundesterrorminister Friedrich morgen bei einer Innenministerkonferenz vorlegen will. Demnach soll die Beobachtung gewaltbereiter Gruppen und Personen allein vom Bundesamt übernommen werden. Die Landesämter sollen sich vor allem auf die Beobachtung des Umfelds extremistischer Gruppen konzentrieren, die nicht im Untergrund agieren, also zum Beispiel Parteien, Vereine oder Verbände. Weil, müsst ihr wissen, die Anzahl gefährlicher Parteien in Deutschland ist so gigantisch. Also so spontan fallen mir da irgendwie die Parteien mit dem C im Namen und die Nazi-Parteien ein. Und nein, die NPD ist nicht die einzige Nazi-Partei. Es ist die größte Nazi-Partei, die zumindest in der Öffentlichkeit rumläuft. Aber wenn ich mir da so Scheiße wie Pro-NRW angucke, da sage ich mal, also wenn die nicht als Extremisten verfolgt werden, dann gibt es auch keinen Grund, warum man die böse, böse Linkspartei verfolgen muss. Na, aber hey. Bei den Ländern stießen die Vorschläge auf ein unterschiedliches Echo. Der nordrhein-westfälische Innenterrorist Jäger warnte vor einer zentralistischen Megabehörde. Unterstützung kam dagegen vom hessischen Innenterroristen Rhein. Und ja, ich nenne die Innenminister alle so lange Innenterroristen, bis sie mal beweisen können, dass sie keine Terroristen sind. So machen sie es doch bei den angeblichen Islamististen auch. So, am Dienstag gab es dann die Brüllmachtung, weil Bundesterrorminister Hans-Peter Brüllrich Bedenken der Länder bei der geplanten Reform des Verfassungsgeheimdienstes entgegentritt. Es müsse niemand Angst haben, entmachtet zu werden, sagte Friedrich im Deutschlandfunk. Unmittelbar vor einer Sitzung der Innenterroristen in Bund und Länder von Bund und Ländern zum Thema in Berlin. Es gehe vor allem darum, den Informationsfluss zwischen dem Bundesamt für Verfassungsgeheimdienst und den Landesämtern sicherzustellen und zu verbessern. Gleichzeitig soll Transparenz geschaffen werden. Weil so ein Geheimdienst und so Transparenz ja voll zusammenpassen. So, dann gab es die Eckeinigung am Abend. Bund und Länder haben sich auf Eckpunkte einer Verfassungsgeheimdienstreform geeinigt, gab Bundesterrorminister Hans-Peter Friedrich nach Beratungen der Innenminister von Bund und Ländern in Berlin bekannt. Die zentralen Punkte, Doppelpunkt, mehr Transparenz, mehr Effizienz und mehr Zusammenarbeit. Bullshit, Bullshit, Bullshit! Was heißt denn das in konkret? Wenn das nächste Mal Nazis morden durch die Lande ziehen, wie wollt ihr sicherstellen, dass die Informationen darüber nicht irgendwo vergraben werden? In einem Schredder zum Beispiel. Wie wollt ihr sicherstellen, dass nicht Informationen, nachdem bekannt ist, dass da übrigens Nazis morden durch die Lande gezogen sind, auch wieder in einem Schredder landen? Blub. Also so richtig konkret finde ich diese Aussagen alle nicht, aber das ist so typisches Management-Gefasel. Na, heiße Luft, ja, heiße Luft könnt ihr, toll. War ja auch gerade Sommer. Seine ursprünglich geforderte Konzentration des Bundesamts für Verfassungsgeheimdienst auf gewaltbereite Extremisten ist zumindest vorerst vom Tisch. Genau, das dazu. Dann gab es oder gibt es eine neue Kampagne vom Bundesterrorminister zusammen mit einem Islamverein. Die geplante Kampagne der Bundesregierung gegen die islamistische Radikalisierung junger Menschen stößt in der FDP nämlich auf Kritik. Steuermittel würden vergeudet und Ressentiments geschürt. Weil das sind so eine Vermisst-Plakate, wo dann eben darauf hingewiesen wird, der Mustafa, also so irgendwie Leute mit ausländisch klingenden Namen oder die Aisha, die rutschen ja immer weiter in die Islam-Richtung ab. Und weil, müsst ihr ja wissen, Islam ist ja immer böse. Es gibt den Islam ja nicht in der Ausführung nicht böse. Also jeder, der irgendwie an den Islam glaubt, ist böse. Und ein schlimmer Terrorist und muss deswegen gerettet werden, zur Not mit Gewalt, per Kopfschuss oder so. Und diese Plakate, die wollen sie jetzt ausgerechnet in den Gebieten verteilen, wo die Anzahl potenziell islamgläubiger Personen besonders hoch ist. Also in den Ghettos. Ja, nee, ist klar. Das wird auch total helfen. Weil da ja nicht dann irgendwie der Eindruck bei entsteht, ja, also alle Leute, die aussehen, als könnten sie an den Islam glauben, sind schlimme Terroristen. Däh. Wozu das dann übrigens führt, haben wir ja gerade kürzlich in den USA gesehen. Da werden dann halt auch mal Sikhs tot gemacht. Erschossen. Umgebracht, ermordet. Weil, die haben ja Turban und Leute mit Turban, wissen wir alle, sind islamgläubig und Islamgläubige sind ja alle Terroristen. Was ein Glück, dass der Waffenbesitz in Deutschland ja bis auf für Pulverkurt kein Problem ist, der nebenbei Rechtsmittel eingelegt hat wegen seinem Verfahren. Habe ich mich, glaube ich, gar nicht reingeklebt. Egal, also jedenfalls. Die geplanten Großflächenplakate nährten Vorurteile in der Gesellschaft gegen den Islam. Ja. Anstatt dass man irgendwie auf die Leute zugeht, macht man ja da ein. Da die glauben. Glauben ist böse. Es sei denn, es geht um Glauben, den wir gutheißen, wie zum Beispiel Juden. Juden darf man ja nicht kritisieren. Ne? Wobei es auch da jetzt eine interessante Wortmeldung gab, dass übrigens Beschneidung gar nicht so ewig lange existiert. Es gab bis ins zweite nachchristliche Jahrhundert, also zweites Jahrhundert unserer Zeitrechnung, Beschneidung nur als seltenen Ausnahmefall, wenn überhaupt. Aber hey, das müssen wir legalisieren, sonst ist ja ein Judentum nicht möglich. Naja, nee, klar. Genau, und dann gab es zum Empire State noch die Pengizisten, weil drei der neun Menschen, die bei der Schießerei vor dem Empire State Building am Freitag verletzt wurden, sind direkt von der Polizei getroffen worden, bestätigte New Yorks Polizeichef Raymond Kelly dem US-Sender CNN. Drei seien von Kugeln der Beamten getroffen worden, die anderen seien durch Splitter verletzt worden. Insgesamt schossen die Polizisten 16 Mal auf einen Mann, der kurz zuvor seinen Ex-Kollegen auf der Straße getötet hatte. Die Besten der Besten der Besten der Besten der Besten der Besten, Sir. Ja, also zu gut Deutsch. Kein einziges der Opfer, bis vielleicht auf den Täter selber und das eine Opfer, was er umgebracht hat, sind absichtlich umgebracht worden. Die Bullen waren einfach nur zu blöd zu zielen. Haben die da keine Ausbildung für?
By the way, Vogelzwitschern, leise und im Hintergrund.
Also ich würde ja ganz blöd eigentlich erwarten, dass die, wenn die da schon rumballern, sich zumindest mal kurz Gedanken drüber machen, ob sie nicht irgendwie Unbeteiligte umbringen. Und die schießen einfach mal so Menschen um. Also im Minimumsfall erwarte ich, dass die dann ohne Abendessen ins Bett gehen.
Hust. Wobei, Hust brauche ich gar nicht sagen, das kann ich auch so machen.
Hust.
Ja. Habe ich mir am Sonntag reingeklebt. Da hatte Trollf auch was. Dann gab es das LKA Nieben, weil nach den Morden an neun Kleinunternehmern türkischer und griechischer Herkunft ist die Kripo jahrelang davon ausgegangen, dass die Opfer Verbindungen zu einer mafiaartigen Organisation hatten. Ist jetzt nicht wirklich eine Neuigkeit, weil dass sie die ganze Zeit von irgendwelchen Mafia-Verbindungen ausgegangen sind, das war ja schon bekannt. Aber ja, geht aus Ermittlungsunterlagen des Landeskriminellen Amtes Baden-Württemberg hervor, die der DPA vorliegen. Dass die Täter aus dem rechtsextremistischen Spektrum stammten, schlossen die Ermittler aus den Unterlagen zufolge weitgehend aus. Inzwischen machen die Sicherheitsbehörden die Zwickauer Terrorzelle für die Morde verantwortlich. Ja, oder anders ausgedrückt, die haben nur ein ganz kleines bisschen komplett völlig daneben gelegen. Oder noch ein bisschen böser formuliert, nein, Nazis können das nicht gewesen sein, weil Handbewegung. Es waren aber Nazis, zumindest nach heutigem Informationsstand. Und es gibt auch keinen Grund anzunehmen, dass es keine Nazis waren. Na, also allein die Tatsache, dass die landeskriminellen Ämter davon ausgingen, nein, das sind keine Nazis, lässt darauf hindeuten, dass sie in Richtung rechts mal total blöd waren. Und wer sagt eigentlich, dass sie nur waren? Na, also die haben den Knall wirklich beim besten Willen nicht gehört. Also dafür kann ich ihnen nur gratulieren. So blöd. Und das auch noch jahrelang. Ist zumindest nicht bekannt, dass es da schon andere Fälle von gegeben hätte. Ja, das war jetzt die höfliche Formulierung. Die weniger höfliche Formulierung hätte ich dann auch noch drauf, aber nö, auch nicht heute. Ja, also, ja. Also mal ganz davon abgesehen, warum wird uns das jetzt irgendwie als Neuigkeit von der DPA verkauft? Dass sie die ganze Zeit von irgendwelchen angeblichen Mafia-Verbindungen ausgegangen sind, das war doch bekannt. Aber hey. So, dann gab es Gaukenhagen, weil vor 20 Jahren, nämlich 1992, in Rostock-Lichtenhagen ausländerfeindliche Parolen grölend ein Ausländerheim angegriffen wurde. Oder eins, ja doch eins. Und hier gibt es tatsächlich dieses Mal keine Beleuchtung, zumindest haben sie nichts hingelegt. Oh. Und Gauk ist da also jetzt mal aufgetreten. Ne? Gauk übrigens auch irgendwo aus der Gegend da. Hat vor 20 Jahren seine Fresse nicht einen einzigen Millimeter aufgemacht, zumindest nicht öffentlich. Aber jetzt kann er sich ja als Bundeswink August hinstellen und kann verkünden, die rechten Krawalle von 1992 in Rostock-Lichtenhagen als Ausdruck staatlichen Versagens zu bezeichnen. Dass da übrigens nicht nur der Staat, also die Polizei, die nämlich als die Nazis kamen, einfach mal gegangen ist, als auch die gesamte Presse, ja, irgendwie größter Knüller jetzt irgendwie die FAZ, die darauf hingewiesen hat. Ja, aber ohne diese Krawalle hätten wir das Asylrecht nicht abgeschafft. Und das ist ja gut, weil die bösen Ausländer... Sag mal, habt ihr den Knall schon gehört? Nein? Ja, MPS-Autos. So ein Zufall.
Ja,
Hat einen Grund, dass ich da hinten jetzt nicht weiterlaufe. Demokratie müsse wehrhaft sein und dürfe sich das Gewaltmonopol nicht aus der Hand nehmen lassen, mahnte Gauck bei der zentralen Gedenkkundgebung zum 20. Jahrestag der Ausschreitungen. Rechtsextremisten stehe heute eine breite Front gegenüber. Ja, siehe Dresden. Wenn die breite Front den Rechtsextremisten gegenübersteht, dann wird die gesamte Stadt voll überwacht. Weil es kann doch nicht sein, dass man die guten Nazis bei ihrer Demonstration aufhalten kann. Das darf doch nicht sein. Ja? Herr Gauck, Ihnen ist schon bewusst, dass die Aussagen auf der einen Seite und die Wirklichkeit auf der anderen Seite miteinander nur einen geringen Kontakt haben. Däh. Am Schauplatz des damaligen Geschehens in Lichtenhagen war zuvor ein Baum als Symbol des Friedens gepflanzt worden, der dann irgendwie ein paar Tage später von irgendwelchen Idioten abgesägt wurde. Zu mir dann auch nur noch einfällt, sagt mal, habt ihr irgendwie den Arsch offen? Die Antwort darauf ist so offensichtlich wie trivial. Ja. So, dann gab es die Berlizei-Schnorchel, habe ich bei Trollfe gefunden. Es gibt Zahlen, wie häufig die Berliner Polizei Handydaten abgeschnorchelt hat. Das Ergebnis wird euch sicher genauso überraschen wie mich. Mehr als 6,6 Millionen Datensätze hat die Berliner Polizei zwischen 2009 und 2012 von Mobilfunkprovidern bekommen. Doch nur in 116 Fällen gab es brauchbare Hinweise. 6 Millionen Datensätze und nur 116 davon waren brauchbare Hinweise. Das ist eine verdammt dünne Aufklärungsquote. Da möchte ich mal die Kosten für die 6 Millionen Datensätze sehen. Einfach nur, um mal eine Kosten-Nutzen-Rechnung anstellen zu können. Aber ich brauche da eigentlich auch gar keine Zahlen zu, weil es lohnt nicht. Mein Trollfe zu. Na, das ist doch mal eine tolle Quote. Da müssen wir weitermachen. So viel Erfolg hatten wir ja schon lange nicht mehr in der Verbrechensbekämpfung. Ja, in seiner gewohnt freundlich und nicht sarkastischen Art und Weise. So, am Mittwoch habe ich mir hier dann Typ-Rüff reingeklebt, weil er nachbekannt werde in einer möglichen Zusammenarbeit zwischen Neonazis und Thüringer Polizisten, lässt das Innenministerium des Landes alle relevanten Akten aus dem Jahr 1999 elektronisch durchsuchen, schreibt die Thüringer Allgemeine unter Berufung auf Regierungskreise. Warum sie da bis Mittwoch mitgebraucht haben, ist mir schleierhaft. Aber ja, sie sind halt nicht so schnell. Die Zeitungen brauchen halt einige Wochen, bis sie bei denen dann mal landen oder so. Hintergrund sind Informationen von zwei V-Männern, die damals zwei Polizisten der Handlangerschaft für das Umfeld der Neonazi-Terrorzelle NSU bezichtigt hatten. Derzeit ist unklar, wie tief damals die Vorwürfe untersucht wurden. Nicht tief genug, um festzustellen, dass da nichts dran ist und auch nicht tief genug, um festzustellen, dass da was dran ist. Also genau genommen irgendwie nicht tief genug. Weil sonst gäbe es ja auch irgendwo Unterlagen, die vermutlich mit ziemlich an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht in einem Schredder gelandet wären. In denen drinnen steht, ja, haben wir untersucht, ist nichts, oder ja, haben wir untersucht, die werden dann mal abgezogen. So, dann gab es Lama-Schützer, weil die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder hatte den Bundesrat aufgefordert, dem umstrittenen Entwurf für ein Bundesmeldegesetz nicht zuzustimmen und den Vermittlungsausschuss mit dem Bundestag anzurufen. Das Vorhaben weise erhebliche Defizite auf, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Entschließung der Kontrolleure. Oder anders ausgedrückt, den Bundesdatenschutz lahmärschen, ist mal aufgefallen, es gibt ja übrigens ein Meldegesetz. Ich könnte jetzt nachgucken, wann das Meldegesetz durch den Bundestag gesegelt ist und wo eigentlich ungefähr 5 Minuten nachdem es in der Minute durch den Bundestag gesegelt ist, jedem, aber auch wirklich jedem klar sein durfte, dass dieses Gesetz auf überhaupt gar keinen Fall in Kraft treten darf. Die Bundesdatenschutz-Arschlöcher haben sich dann auch mal irgendwie von links nach rechts gewälzt und irgendwann ist ihnen aufgefallen, huch, da liegt ja ein Gesetz. Sag mal, was haben die eigentlich die letzten 2 Monate gemacht? Na, das Ding ist, glaube ich, aus dem Juni. So, Ende Juni. 29. wenn mich nicht ganz viel täuscht. Ne? Also es ist ja am selben Tag wie ESM. Und Fäkalpakt abgesegnet worden. Der Fäkalpakt wird demnächst vom BFFG verhandelt. Also, da kann einem schon auffallen, also was haben die Datenschutzbeauftragten da eigentlich gemacht die ganze Zeit? Tief und fest durchgepennt offensichtlich. Ja, aber... Also, ich finde das putzig. Ja, die Pfeifen, die haben also bis Freitag gebraucht, bis sie ihre fetten Ärsche mal in Bewegung gesetzt haben. Ja, hallo? 2 Monate zu brauchen, um festzustellen, dass da übrigens ein in den Medien lautstark kommentiertes Gesetzesvorhaben nicht akzeptabel ist, das ist eine Performance. Ich hoffe mal, die werden dafür nicht bezahlt. Doch, werden sie. Das ist ja gerade ein Teil des Problems. So, Neues vom Atom. Da gab es den Wattensteig. Die Energiewende in Deutschland wird nach Einschätzung des Vattenfail-Konzerns sich nämlich verzögern und die Elektrizität deutlich teurer machen. Die Umstellung auf alternative Stromquellen werde länger dauern als geplant, sagte der Europachef des Versorgungsunternehmens HTK der Süddeutschen Zeitung. Schuld seien Verzögerungen bei Großprojekten wie dem neuen wie etwa dem Anschluss von Windparks auf hoher See. Allein in den nächsten 10 Jahren seien für die Energiewende Investitionen von 150 Milliarden Euro nötig. Ja, das könnt ihr mal eben locker auf der linken Arschbacke absitzen, nachdem ihr ja schließlich mehr Geld einnehmt, als ihr eigentlich an Kosten habt. Ihr dummen Pfeifen. Eine Strompreiserhöhung ist da jedenfalls nicht drin. Ihr dummen Pfeifen. Erwähnte ich schon ihr dummen Pfeifen? Nein? Na, um das einfach mal spontan auszudrücken. Okay. Ein Großteil dieser Kosten werde dann qua Gesetz auf die Stromrechnung umgelegt. Ja, ihr legt ja jetzt schon nicht vorhandene Kosten auf die Stromrechnung um. Das können wir ja mal verrechnen, ne? Die sind so lächerlich. Habe ich mir am Montag reingeklebt. Auch am Montag gab es dann nochmal die Preisstudie. Die Förderung von Kohle und Atomstrom schlägt nämlich laut einer Studie weit stärker zu Buche als die Zahlung für erneuerbare Energien. Würden bisher angefallene Kosten summiert und auch für den Strompreis aufgeschlagen, läge eine Kohle- und Atomstromumlage bei 10,2 Cent je Kilowattstunde. Ergab eine Studie des Forums Ökologie, Soziale Marktwirtschaft. Ist das in der Nähe vom INSM? Klingt irgendwie so. Das wäre dreimal so hoch wie die über den Strompreis zu zahlende Ökoumlage. Es sei daher unfair, Ökostrom einen Preistreiber zu nennen. Die Studie hatte Greenpeace Energy und der Bundesverband Windenergie in Auftrag gegeben. Ja, ich meine, okay, dass Greenpeace logischerweise nur Dinge veröffentlicht, die ihnen in den Kram passen, das ist mir schon sehr bewusst. Natürlich würden die nicht veröffentlichen, wenn es eine Studie gäbe, die das Gegenteil erwiesen hätte. Aber ja, man kann es einfach mal zur Kenntnis nehmen. Die ach so schlimmen Preistreiber sind nämlich in Wirklichkeit gar nicht die Ökostromgeschichten. Na, mal ganz davon abgesehen, die Stromkonzerne zocken auch noch die Verbraucher ab. Also ich meine, irgendwo wird es dann langsam lächerlich, wenn man dann sagt, ja, also den Ökostrom, den müssen wir jetzt einfach mal zurückfahren, das geht ja mal gar nicht. Das wollen wir jetzt nicht mehr. So, dann gab es den Lahmeier, weil Bundesumweltmeier beim Ausbau erneuerbarer Energien langsamer vorgehen will als bisher. Nach heutigem Stand werde man die selbstgesteckten Ziele erheblich übertreffen, sagte der CDU-Politiker der Financial Times Deutschland. Ja, dann stellt man sich hin und sagt, hier, liebes Ausland, seht mal, wir sind so großartig. Wir haben unsere selbstgesteckten Ziele übertroffen. Macht uns das nach. Das machen sie doch beim sich totsparen auch. Däh. Bliebe man beim jetzigen Tempo, hätte man schon bald einen Stromüberfluss. Und das ist schlecht, weil, Kind, den ganzen Quatsch kann man verkaufen ins Ausland, Frankreich zum Beispiel. Ja, wenn es dann mal wieder zu warm wird und die AKWs nicht laufen, oder zu kalt wird und die AKWs nicht laufen, oder irgendwie anders die AKWs nicht laufen. Die nehmen Strom gerne und reichhaltig. Also ist jetzt nicht das Problem, dass ein Stromüberfluss wirklich ein Problem wäre. Mal eins davon abgesehen. Da möchte ich nie wieder irgendwas lesen von, ja, aber wir mussten unsere Notfallstromversorgungsquellen anzapfen, weil wir haben den Strom schließlich auf dem Strommarkt verzockt. Ja? Damit wäre niemandem gedient. Doch, ihr könnt den Scheiß verkaufen, da kriegt ihr Geld rein. Ja, ihr kriegt nicht so viel Geld rein, wie wenn ihr die Verbraucher abzockt. Oh, das ist aber schlimm. Na, bitte. So lächerlich, der Kill. Aber ja. Dann gab es Ökospar. Angesichts der steigenden Strompreise wollen immer mehr deutsche Firmen nach einem Zeitungsbericht von den Kosten der Energiewende entlastet werden. Die Energiewende, die weniger kostet als, genau die. Bis zum Stichtag Ende Juli hätten 2023 Unternehmen einen Antrag auf eine ermäßigte Ökostromumlage für energieintensive Unternehmen gestellt. Ja, die Unternehmen, die mehr Strom verbrauchen als alle anderen, dürfen sich also noch von der Ökostromumlage befreien. Das hat ja unsere großartige schwarz-gelbe Regierung als Förderung Subvention der Unternehmen mal beschlossen. Und wer darf es zahlen? Steht da auch noch. Das seien mehr als doppelt so viele Anträge wie im Jahr zuvor, zitiert die Süddeutsche Zeitung aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen. Die Ausnahmen treiben die Belastungen der Bürger in die Höhe. Sie zahlen nämlich die Ökoenergieförderung per Umlage über den Strompreis. Na, also die Stromnetzkosten für die Unternehmen zahlen wir. Die Öko-Umlage für Unternehmen, die sie nicht zahlen wollen und dafür aber besonders viel Strom verbraten, zahlen wir auch. Ja, was zahlen wir eigentlich nicht? Na, ich möchte nicht das Klopapier von Altmaier bezahlen. Nicht, dass ich da irgendeinen Einfluss drauf hätte, aber ja. kein Kohlflugzeug. Die kommen doch gerade nicht. Übrigens, da links über die Brücke ist vom 3.9. bis 28.9. gesperrt. Wo mir hier gerade der Cheat auffällt. So, in Frankreich ist dann übrigens mal wieder ein Roma-Lager geräumt worden. Am Montagmorgen ging die Polizei in Évry, südlich von Paris, gegen die illegale Siedlung vor. Dort lebten seit Monaten etwa 70 Personen entlang einer Bahnlinie. Der französische Innenminister Manuel Valls, wenn man den richtig ausspricht, bis Juni Bürgermeister in Évry, bezeichnete die sanitären Verhältnisse in dem Lager als unerträglich. Hint, das letzte Mal, dass Roma-Lager ausgeräuchert wurden, war unter Sarkozy. Da ging weltweit ein Aufschrei durch die Landschaft. Jetzt findet unter Herrn Hollande etwas Ähnliches statt. Den Aufschrei habe ich nicht gehört. Schon komisch. War am Montag. Dann gab es gestern den Papstzug, weil einen Tag vor dem Prozess um das Verbot eines Papsttitelbildes hat nämlich der katholische Oberguru die einstweilige Verfügung gegen das Satiremagazin Titanic zurückgezogen. Nach eingehenden Beratungen sei der heiße Stuhl, zu dieser Entscheidung gelangt, teilte die Deutsche Bischofskonferenz mit. Gleichzeitig würden weitere rechtliche Maßnahmen geprüft. Also das Titanic-Titelbild und die Rückseite ist jetzt nicht mehr verboten, nachdem der Zweifelsfall im Handel ja sowieso nicht mehr verfügbar gewesen wäre, ja, weil ist ja die nächste Auflage rausgekommen. Also irgendwer hat dem Papst da mal das Konzept des Streisand-Effekts erklärt, will mir scheinen. Dummerweise eine Knappigkeit zu spät, als dass der Herr Papst noch zur Intelligenz hätte gelangen können, aber ja, schöne Werbung habt ihr gemacht für die Titanic. Da ist die Titanic euch sicherlich total dankbar für. Motorflugzeug. Klingt wie eins. Hab nur keine Aussicht, dass ich es hier sehen kann. Ratze, das dumme Arschloch. So, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke ist, wie ich letzte Woche vermutet hatte, das Secrets-Album beendet. Dafür gibt es jetzt außer dem Album Liza Song Classic Songs den ersten Titel. Und der heißt Liza's Song. Das war zu einfach. Ist 4 Minuten 20 lang.
Oh, 420.
Nein. Und gefunden habe ich den vor Ewigkeiten, damals TM, mal bei Jamendo.com, wo ich ihn dann auch herniedergeladen habe. Und nachdem er unter einer Creative Commons Lizenz steht, euch auch völlig legal auf und in die Ohren leiten darf. Gefolgt ist das Ganze dann von Herrn Piespers, der am 21.08. im WDR-Kabarett-Podcast sich zum Thema Medien oder Journalismus oder so, Journalismus stand da glaube ich dran, egal, geäußert hat. In 2 Minuten 44 kriegt ihr die Datei jedenfalls auf und in die Ohren. Und dann haben wir es hier. Ich sag dann mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den zugegeben unwahrscheinlichen Fall, dass ihr euch bemüßigt fühlen könntet, mir irgendeine Reaktion zukommen lassen zu wollen. Seid ihr dazu gerne eingeladen, das zum Beispiel zu tun, indem ihr einen Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag zu Kompot 335 Teil 1 einstellt oder indem ihr eine E-Mail korrekt frankiert an compiblog@gmail.com schickt oder indem ihr einen Tweet @compot adressiert. iTunes-Rezensionen werden auch immer gerne entgegengenommen, allerdings dann nur bei iTunes. Und nachdem Google Plus ungefähr niemand mehr benutzt, brauche ich nicht erwähnen, dass ihr mich da auch anquatschen könnt. Aktiv gucken tue ich dahin mich nicht. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit, das Ding jetzt ohne Inhalt. Ja, wie auch immer. Dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit Liza's Song von Alison Krauss. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. Cry.
across the field and to your door and said, hey baby, it's cool. There's no reason to be scared anymore. Took you home and held you in, held you in, held you in. Just stay at home, don't come outside to play. Circumstance beyond control, I feel so helpless. My mind is racing and breaking me into a million pieces because I can't. Take you home and cut through the darkness. You don't have to cry anymore. Take you home and hold you in. Hold you in. Hold you in. Take you home, but I'm so scared that home isn't here anymore. Take you home, hold you in through the night, shade and under the stars. Hold you in. Hold you in. Hold you in.
WDR 2.
Radio zum Mitnehmen.
Kabarett.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Eines der Probleme in unserer real existierenden Demokratie ist die Art und Weise, wie ein Großteil der Medien inzwischen funktioniert. Idealerweise fungieren die Medien in der Demokratie als eine Art vierte Gewalt. Sie sind einerseits eine Art öffentliche Kontrollinstanz der Politik und andererseits versorgen sie die Öffentlichkeit mit den Informationen, die einen Bürger erst zum mündigen Bürger werden lassen. Beides, sowohl die Kontrolle als auch die Informationen, sollten sich die Bürger eines Staates also durchaus etwas kosten lassen. Leider waren wir Bürger nie mündig genug, um das zu begreifen. So lag der Kaufpreis für Zeitungen immer weit unter ihren Herstellungskosten. Von dem, was unabhängiger, seriöser Journalismus dem Bürger eigentlich wert sein müsste, ganz zu schweigen. Zeitungen haben sich immer schon über Anzeigen finanzieren müssen und jeder weiß, wer die Musik bezahlt, der bestimmt, was gespielt wird. Denn natürlich beißt auch der tapferste Journalist aus Angst um seinen Arbeitsplatz nicht die Hand, die ihn füttert. Inzwischen hat sich die Lage noch verschärft, denn wir leben heute in einer modernen Informationsgesellschaft, in der die Geiz ist geil und im Internet ist alles umsonst Mentalität gesiegt hat. Die Auflagen der Zeitungen sinken unaufhörlich und da die Anzeigenpreise an die Auflage gekoppelt sind, kämpfen die Zeitungen mittlerweile ums nackte Überleben. In diesem Überlebenskampf hat der unabhängige, seriöse Journalismus längst verloren. Denn mit unaufgeregter, möglichst objektiver und ausgewogener Berichterstattung locken sie keinen Käufer an den Zeitungsstand. Nein, wenn sich überhaupt noch was verkauft, dann sind es die aufgeregten, die reißerischen Schlagzeilen. Außerdem wollen die meisten der potenziellen Käufer und Medienkonsumenten auch nicht objektiv informiert werden. Sie bevorzugen es, ihre Vorurteile bestätigt zu sehen. Zum Beispiel, dass die meisten Zuwanderer sich gar nicht integrieren wollen. Wenn man nun also die Ergebnisse einer Umfrage unter Deutsch-Türken verkaufen will, schreibt man tunlichst, dass sich immer mehr Deutsch-Türken eine Ausreise in die Türkei vorstellen können. Aha, sagt da der geneigte Leser, sag ich's doch. Dass laut derselben Umfrage der Anteil der Deutsch-Türken, die unbedingt und ohne Abstriche zur deutschen Gesellschaft dazugehören wollen, in den letzten 10 Jahren trotz Aufdeckung der NSU-Morde von 59% auf 75% gestiegen ist, das verschweigt man besser. So etwas will die Sarrazin-verseuchte deutsche Öffentlichkeit nicht hören, nicht lesen und erst recht nicht glauben. Bis neulich.